ARD.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel am 31. August 2015, vor 10 Jahren also. Es gibt diese Sätze in der Politik, die in die Geschichte eingehen. Sätze, die im kollektiven Gedächtnis der Republik gespeichert sind, weil sie über den Moment hinaus etwas bedeuten. Und dazu gehört auch der Satz von Bundeskanzlerin Merkel: Wir schaffen das. Wie kam es eigentlich zu dieser Situation? Welche Mythen ranken sich darum? Und nicht zuletzt, was haben wir geschafft? Darum geht es in diesem Diskurs. Am Mikrofon begrüßt Sie Max Weibel. Es war ein Satz, der die einen motivierte, sich in der Gesellschaft für die ankommenden Flüchtlinge zu engagieren, um zu zeigen, dass wir eine humane Gesellschaft sind, die Menschen in Not hilft und die es begrüßte, dass wir Deutschen uns das zutrauten. Die anderen zeigten sich entsetzt. Für sie wurde diese Aussage zum Synonym für den Verlust der Kontrolle über die Landesgrenzen und für ein falsches Staats- und Nationenverständnis. Es ist ein Satz, der 10 Jahre später immer noch nachhallt und der die deutsche Gesellschaft tief gespalten hat. Über die Entscheidung der Kanzlerin damals und was danach in der Migrationspolitik passierte, darüber wollen wir heute sprechen mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus. Knaus ist studierter Sozialwissenschaftler und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Bekannt wurde er in Deutschland einem breiteren Publikum, als er 2016 den sogenannten Flüchtlingspakt zwischen der Türkei und der EU aushandelte, mit dem der Zustrom von Flüchtlingen nach Europa massiv reduziert wurde. Willkommen, Herr Knaus, bei MDR Kultur.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Knaus, Hunderttausende Menschen haben sich im Herbst 2015 auf den Weg nach Europa gemacht, um den Bürgerkriegen und der Verfolgung in Syrien, Irak und Afghanistan zu entfliehen und in Europa Schutz zu suchen. Lassen Sie uns nochmal die Bilder aufrufen, die diese Tage im August 2015 geprägt haben. Welches Bild war für Sie am eindrücklichsten?
Ja, also ich glaube, es gab zwei Bilder, die nicht nur in Erinnerung bleiben, sondern die auch eine große Folgewirkung hatten, die wirklich die Geschichte verändert haben. Das eine war ohne Zweifel das Bild des kleinen Alan Kurdi am 2. September 2015. Ich glaube, jeder erinnert sich an das Bild des kleinen Jungen, der in der Ägäis ertrunken ist, der dann angeschwemmt wurde an den Strand in Bodrum, der dann von den Türken gefunden wurde, in einem Unfall, wo ja auch seine Mutter und sein anderer Bruder ums Leben kamen. Und dieses Bild hat, glaube ich, wie kaum ein anderes den Schrecken dieser irregulären und lebensgefährlichen Migration für die das versucht haben, noch einmal in Erinnerung gerufen. Dass es also wirklich lebensgefährlich war, hier in Boote zu steigen mit kleinen Kindern. Und dass da allein in dem Monat und in den über 150 Menschen ums Leben kamen, in dem Jahr April 2015 bis März 2016, 1100 Tote. Also die Gefahr, die Kinder, die da ums Leben kommen. Und das zweite Bild, das waren sicherlich diese aus der Gesellschaft kommenden Banner überall. Ich erinnere mich an die Fußballstadien in Deutschland. Refugees welcome. Das war eben nicht nur die Politik. Wer glaubt einem Politiker oder einer Politikerin? Das war Fußballfans von Borussia Dortmund, Bayern München, in der ganzen Republik, an den Bahnhöfen. Die Bild-Zeitung, also alle Medien, alle Parteien im Bundestag damals. Und daran muss man auch immer wieder erinnern. Es war nicht eine Kanzlerin, obwohl sie sich dann als Bundeskanzlerin an die Spitze gestellt hat. Es war eine ganze Gesellschaft, die gesagt hat, die da vor Terror in Aleppo, vor Assad fliehen, die diese Route überleben, heißen wir jetzt willkommen.
Und dann kam die Entscheidung der deutschen Kanzlerin, die Grenzen offen zu halten. Wissen Sie noch, was Sie dachten, als Sie Ihren Satz hörten, wir schaffen das?
Die sogenannte Entscheidung. Und ich stelle das ja in Frage. Ich sage, es gab da keine Entscheidung. Aber die sogenannte Entscheidung, nicht zu sagen, wir schicken jetzt Leute an der deutsch-österreichischen Grenze in großer Zahl nach Österreich zurück, soll ja angeblich in Treffen in der ersten Septemberhälfte gefallen sein. Also erinnern wir uns, die Leute kommen in großer Zahl über die Türkei nach Griechenland. Auf die Inseln, wie gesagt, in 12 Monaten 1 Million Menschen. Bleiben nicht auf den Inseln, ziehen sofort weiter, werden von den Griechen mit großen Schiffen, weil auf den Inseln die Kapazitäten natürlich nicht da sind, Hunderttausende zu versorgen, aufs griechische Festland gebracht. Wandern dann sofort los aus Griechenland über Nordmazedonien, wo es im August 2015 einen Versuch gab, sie mit enormer Gewalt zu stoppen. Dann gab es einen Aufschrei in Nordmazedonien, aber auch in ganz Europa. Das könnt ihr nicht machen, mit Gewalt gegen Frauen und Kinder. Und dann hat man sie durchgelassen. Durch Serbien, durch Ungarn, das ist auch extrem wichtig. Die damals angekommen sind in Deutschland, haben die EU-Außengrenze zweimal überschritten, nämlich in Griechenland, beim Überqueren des Meeres, aber vor allem in Ungarn. Und dort haben wir dann den Zaubertrick von Viktor Orban, der es geschafft hat, zu sagen, ich will meine Grenze schließen, schaffe es aber nicht. Sein berühmter Zaun, den er dann gebaut hat, hat bis zum Oktober niemanden gestoppt. Die Leute sind entweder direkt über Ungarn nach Deutschland oder einen Umweg Kroatien-Ungarn nach Österreich und Deutschland. Aber die Hunderttausenden, die dann in Deutschland ankommen, sagte er, die hat Angela Merkel reingelassen. Und dieser Trumpsche Hypnosetrick, wo der Mann, der an der Außengrenze Verantwortung hat für die Grenze, die Hände in die Luft wirft und sagt, ihr habt sie reingelassen, obwohl er an der Grenze steht. Und das Gefühl, dass eine offene Schengen-Grenze, denn das war die Grenze zwischen Österreich und Deutschland, da gab es keine Grenzposten, da gibt es keinen Zaun, es gab auch keinen Grenzschutz, dass diese offene Schengen-Grenze auf Knopfdruck im September 2015 hätte geschlossen werden können, das ist der Urmythos, der uns bis heute verfolgt. Denn das führt zu den Debatten der letzten 10 Jahre. Hätte sie das nur gemacht, dann wäre niemand gekommen, dann wären die alle in Österreich geblieben oder in Griechenland. Und machen wir es doch heute. Und das ist natürlich der Narrativ von Orban, der sagt, wenn Merkel nur brutal gewesen wäre, also EU-Recht gebrochen hätte, wie er es später tat, die Menschen misshandelt hätte, die Menschenwürde verletzt hätte, Kinder, Männer, Frauen mit Gewehr bei Freilassing oder bei Kufstein nach Tirol oder Salzburg zurückgejagt hätte, was alles illegal gewesen wäre, was alles deutsche Gerichte gestoppt hätten, wofür es null Unterstützung in der Gesellschaft im Parlament damals gab oder bei den großen Leitmedien, dann wäre niemand gekommen. Und ich glaube, dieser Mythos, diese angebliche Entscheidung Merkels, die es nicht gab, die Entscheidung von Merkel war zu sagen, die Menschen kommen. Wenn sie mal in Österreich oder Griechenland sind, können wir sie dort nicht stoppen. Aber sie hat ziemlich schnell gesagt, wir wollen die Zahl reduzieren durch ein Abkommen mit der Türkei. Und das sagte sie bei Anne Will bereits im September 2015. Daran wurde dann gearbeitet. Und das hat dann die Zahlen ab März 2016 drastisch reduziert.
Da will ich mal einhaken, Herr Knaus. Die Türkei spielte 2015, 2016 für die Route und den Transit der Flüchtlingsströme eine zentrale Rolle. Und wie wir wissen, ist die Türkei für die Staaten Westeuropas ja kein ganz einfacher Partner. Wann war Ihnen klar, dass zur Entschärfung der Situation die Türkei mit einbezogen werden muss?
Also für Deutschland war immer die Türkei das Transitland. Und so gesehen war es naheliegend, auf die Idee kam natürlich jeder, der kurz nachdenkt, zu sagen, kann man hier mit der Türkei kooperieren? Was, glaube ich, ein Unterschied war bei meinen Kollegen und mir, ist, dass wir bereits jahrelang mit türkischen Offiziellen, mit Botschaftern, mit Politikern in Ankara, in den Botschaften in ganz Europa über das Thema Rücknahme und Grenzkontrollen verhandelt hatten, gesprochen hatten, geforscht hatten, weil wir jahrelang, beraten von einer Gruppe von ehemaligen europäischen Innenministern, nach Wegen gesucht haben, die Visa-Liberalisierung, die damals zwischen der EU und der Türkei besprochen wurde, also dass türkische Bürger kein Visum brauchen für touristische Besuche. Darüber zu reden und im Gegenzug, dass die Türken das bekommen, hätten sie zusagen müssen, auch Menschen aus Drittstaaten, also nicht nur Türken, die irregulär kommen, zurückzunehmen. Und diese Gespräche hatten wir jahrelang geführt und uns war klar, wenn man will, dass die Türkei hier eine konstruktive Rolle spielt, dann setzt man da auf. Dann sagt man den Türken, wenn ihr bereit seid, ab einem Stichtag, und das ist der Schlüssel, denn das würde bedeuten, das Signal ist wichtig und man muss nicht viele Überstellungen machen, also nicht viele Leute aus der EU in die Türkei zurückschicken. Wenn man sagt, ab einem Stichtag ist die Türkei bereit, jeden zurückzunehmen, wenn die Türken dazu bereit wären und wir dafür das anbieten, was sie seit Jahren mit Nachdruck fordern, verhandeln wollen, nämlich Visa-Liberalisierung für türkische Bürger und auch Aufnahme von Flüchtlingen in einem geordneten kanadischen Verfahren, also durch Aussuchen von Leuten, die dann legal einreisen dürfen. Wenn man das zusammenbringt, und diese Idee, die hatten wir also schon länger, aber nach dem Tod von Alan Kurdi, ich saß damals dort, wo ich heute sitze. Ich bin jetzt gerade in den österreichischen Bergen an der Grenze zum Allgäu in Vorarlberg. Damals war ich auch hier im Geburtshaus meines Großvaters. Ich sah die Bilder, habe meine Kollegen angerufen und gesagt, jetzt schreiben wir sofort einen Bericht und schlagen vor, dass sich Deutschland und die Türkei einigen auf so ein Abkommen, damit niemand mehr stirbt, damit die Leute nicht mehr in die Boote steigen, damit auch, damals haben wir auch schon davor gewarnt, Rechtsextremisten und Rechtspopulisten in Europa nicht von der Angst der Mehrheit der Bevölkerung profitieren, denn wir waren uns schon im September 2015 sicher, eine unkontrollierte Migration, wie sie damals begann und wie sie ja noch viele Monate weiterging, die ist auch politisch extrem gefährlich. Und wir haben dann Mitte September einen Bericht geschrieben, wo wir gesagt haben, der Schlüssel für die Lösung liegt zwischen dem Hauptaufnahmeland für syrische Flüchtlinge in der Welt, die Türkei, und dem Hauptzielland in der EU, nämlich Deutschland. Und den Bericht, der erschien Mitte September, wir haben dann nachgesetzt im Oktober und dann haben wir monatelang überall in Europa bei Regierungen, aber vor allem in der Türkei auch, in Ankara, in Istanbul, bei Treffen mit Politikern, mit Botschaftern, dafür geworben, das umzusetzen, um wieder Kontrolle herzustellen, um Leben zu retten, um aber auch die Flüchtlingskonvention und den Respekt der Menschenwürde zu erhalten. Aber der Durchbruch kam, als der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu Anfang März bei einem Treffen in der türkischen Botschaft in Brüssel mit Merkel und Rutte diesen Vorschlag als türkischen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, wir sind bereit, ab einem Stichtag jeden zurückzunehmen. Und dafür forderten die Türken erstens, dass das zugesagte Geld, diese 3 Milliarden, dass das wirklich fließt und zwar zügig, also nicht auf 10 Jahre gestreckt, dass es 6 Milliarden sein sollen, also 3 Milliarden für 2 Jahre, dann noch einmal 3 Milliarden für noch einmal 2 Jahre. Da muss man dazu sagen, da ging es immer nur darum, Geld für die Versorgung der Syrer in der Türkei, also nicht fürs türkische Budget. Das war ein Programm, das hieß FRIT, die Facility for Refugees in Turkey, also eine Fazilität, ein Mechanismus, ein Budget für Flüchtlinge in der Türkei. Und für Davutoğlu zentral die Visafrage. Und er hat dann ja auch triumphierend in der Türkei gesagt, dass Merkel und dann die EU, schließlich auch Frankreich, auch die Kommission zugesagt haben, wenn die Türkei die Bedingungen, die es schon vorher gab, für die Visaliberalisierung erfüllt, dann ist es möglich, schon im Sommer 2016 visafreies Reisen für türkische Staatsbürger in der EU durchzusetzen. Das war bis jetzt auch nie zugesagt. Und es gab ja schon diesen Prozess, aber der war nicht wirklich ehrlich. In der EU wurde hinter den Kulissen auch den Türken klargemacht, wir wollen das nicht. Und da war das auf einmal beschlossen. Und da hat dann Davutoğlu gesagt, ich stimme nicht nur zu, ich schlage das vor. Und darauf ist die EU dann innerhalb weniger Tage, weil ich erinnere mich an Gespräche mit Niederländern damals, die mir sagten, Gerald, wir waren uns nicht sicher, it was too good to be true, zu gut, um wahr zu sein. Da schlägt uns Davutoğlu unseren Plan vor. Wir haben danach gedacht, wo ist der Haken? Wir haben keinen Haken gefunden. Binnen weniger Tage hat dann die EU gesagt, wir machen das, genauso. Und am 18. März 2016 ging es dann offiziell los und in den wenigen Wochen danach ist die Zahl der Menschen, die im Boote gestiegen sind, die ankamen auf den griechischen Inseln, drastisch gefallen. Auf 3% der Zahl der ersten 3 Monate des Jahres vor der Einigung. Und die Zahl der Toten, das war auch eines unserer Hauptziele, ist drastisch gefallen. Also im Januar, Februar, März 2016 sind auch über 360 Personen gestorben. Im ganzen Jahr danach waren es viel, viel weniger. Die Zahl im Sommer war dann 3% der Zahl der Toten in den 3 Sommermonaten von den 3 Monaten vor der Einigung.
Die Zahl der Toten auf diesen Transitrouten zu reduzieren, das haben Sie oder wir je nach Perspektive mit dem Abkommen geschafft. Wie aber steht es mit dem Satz der Kanzlerin? Wir schaffen das, hat sie gesagt. Mit Blick auf Deutschland selbst, haben wir es geschafft oder ist die deutsche Gesellschaft weitgehend gescheitert?
Ich glaube, wir haben ja noch einen zweiten Mythos aus dieser Zeit, der wichtig ist bis heute, der die Debatte verfälscht und in die falsche Richtung lenkt. Also der erste Mythos ist, Angela Merkel hat nicht die Grenze schließen können und daher hat sie sie auch nicht geöffnet. Der zweite Mythos ist, Angela Merkel hatte nichts gegen offene Grenzen. In Wirklichkeit ist mit der EU-Türkei-Erklärung und mit anderen Maßnahmen, zum Beispiel bereits 2015 beschlossen, dass die Westbalkanstaaten sichere Herkunftsstaaten sind. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland zwischen 2016 und 2019 drastisch gefallen. Also Angela Merkel, die große Koalition damals aus Union und SPD, hat es geschafft, die Zahl der Asylanträge von 2016 bis 2019 auf 20% zu senken. Und dann kam Covid, aber der Trend war klar. Was dann passierte, ist aber wichtig. Die EU-Türkei-Erklärung ist 2020 zusammengebrochen. Seit März 2020 nimmt die Türkei nicht eine Person mehr zurück. Also der zentrale Mechanismus. Und bemüht es sich auch nicht mehr, wirklich irreguläre Migration aus der Türkei heraus zu stoppen. Und die Zahl der Menschen, die dann ankamen in Deutschland und Österreich, und schauen Sie sich die Zahl der Asylanträge an von Syrern und anderen Afghanen, die über die Türkei in die EU kommen, die Zahl der Anträge in Deutschland und Österreich parallel, trotz unterschiedlicher Regierungen, also hier die Ampel, dort eine Mitte-Rechts-ÖVP geführte Regierung, ist drastisch wieder gestiegen. Das heißt, eine der Debatten, die wir heute führen, ist, wir hatten jetzt in 10 Jahren 1 Million Syrer, die in Deutschland grob aufgenommen wurden und insgesamt eine enorm hohe Zahl von Menschen, die in Deutschland Asyl bekamen, aber wir haben nicht 10 Jahre den gleichen Trend. Wir hatten die große Zahl 2015 bis März 2016, dann den drastischen Rückgang und wir haben eine neue große Zahl, 850.000 Asylanträge in den 3 Jahren der Ampel. Und das hatte vor allem mit dem Zusammenbruch der EU-Türkei-Erklärung zu tun und das erzeugte den Eindruck, den wir heute in der Diskussion haben, hier ist 10 Jahre lang gar nichts passiert. In Wirklichkeit hätte man auf dem Erfolg der EU-Türkei-Erklärung aufbauen müssen, man hätte so verhandeln müssen, sofort, schon 2020, dass diese Erklärung weiter funktioniert. Man hätte andere solche Abkommen in anderen tödlichen Routen schließen müssen, im zentralen Mittelmeer, im Atlantik, auch für die Ostgrenze der EU. Und all das ist nicht passiert. Und wenn Sie mich jetzt fragen, haben wir es geschafft, dann würde ich sagen, politisch ist die EU und ist auch Deutschland gescheitert, weil es nicht gelungen ist, trotz dieser Erfahrungen nach 10 Jahren zu zeigen, die Bevölkerung, die Mehrheit der Europäerinnen, der Deutschen zu überzeugen, wir können irreguläre Migration drastisch reduzieren und trotzdem die Menschenwürde und die Menschenrechte und die Flüchtlingskonvention achten. Stattdessen haben wir jetzt eine Mischung aus wenig Kontrolle, weiter viele Tote, gerade im Mittelmeer, im zentralen Mittelmeer und Gewalt an den Grenzen, Rechtsbruch und den Erfolg von Parteien, die sagen, wählt uns, denn wir machen es wie Trump, wir kümmern uns nicht mehr um die Menschenrechte. Uns ist das EU-Recht egal, uns ist die Flüchtlingskonvention egal, wir setzen auf Gewalt.
Herr Knaus, das Thema Migration bewegt die Menschen sehr, man kann sagen seit Jahrzehnten. Damit werden in der Gesellschaft Wut und Ängste geschürt, werden Bestseller geschrieben, wie von Thilo Sarrazin, oder Wahlkämpfe bestritten, wie von der AfD. Und seit ebenso langer Zeit versuchen die Länder Westeuropas eine Antwort zu finden auf diese Herausforderung. Manche setzen auf Abschottung, andere auf ein sogenanntes Drittstaatenmodell. Das hat ja zum Beispiel Großbritannien mit Ruanda versucht. Das ist gescheitert. Warum?
Also das schließt nahtlos an die Erfahrung, die wir gerade besprochen haben in der Ägäis. Also wenn ein Land, in dem Fall die Türkei, ein Interesse hat, der EU zu helfen, im Eigeninteresse, weil das Land etwas angeboten bekommt, was attraktiv ist, Geld, Visaliberalisierung, Aufnahme von Flüchtlingen, was auch immer. Wenn also ein Land außerhalb der EU sagt, wir wollen helfen, dann ist der beste Weg, irreguläre Migration zu reduzieren, ein Versprechen, ab einem Stichtag Leute aufzunehmen, die dann nach diesem Stichtag in der EU ankommen, irregulär an den Außengrenzen. Und genau das war die Idee der Engländer. Die haben gesagt, die Zahl der Menschen, die über den Ärmelkanal kommen, die ist seit 2018 jedes Jahr gestiegen. Die war am Ende bei ungefähr 40.000 im Jahr, also sehr wenig im Vergleich zur Ägäis, aber sehr viel für England. Das war ein Rekord an dieser Außengrenze. Und auch politisch explosiv, weil es das Gefühl von Kontrollverlust gezeigt hat. Die kamen, das muss man immer dazu sagen, aus Frankreich, also aus der EU nach England mit Schmugglern. Und die Engländer haben gesagt, wir wollen das Gleiche, einen Stichtag. Und wir sagen, ab dem Stichtag bringen wir die Menschen in einen anderen Staat, nicht die Türkei, sondern Ruanda, wo sie dann sicher sind und wo sie Asylverfahren bekommen. Das beides ist eine Bedingung, dass das, was die Engländer vorhatten, legal ist. Denn man darf Menschen nach der Flüchtlings- und Menschenrechtskonvention, die beide in England weiter gelten, obwohl sie nicht mehr in der EU sind, darf man Menschen nur in einen anderen Staat bringen, wenn sie dort sicher sind, also ihre Menschenwürde gesichert und respektiert ist, und wenn sie dort Zugang zu Schutz haben, falls sie Schutz brauchen, also ein Asylverfahren oder eine Anerkennung. Und das war der Plan. Der Plan ist gut. Das Problem ist nur, die Regierungen in England, die damals viele Innenminister hatten, oft gewechselt haben zwischen 2016 und 2020 und dann bis hin zu den letzten Wahlen 2023, haben auf einen Schlüsselpunkt vergessen, dass sie natürlich nachweisen müssten vor Gericht, dass es in Ruanda nationale glaubwürdige Asylverfahren gibt. Die gab es aber nicht. Also Ruanda hatte bis dahin Gruppen von Flüchtlingen immer als Gruppe Schutz gewährt. Es gibt in Ruanda Flüchtlinge, ich habe die besucht, auch in ihren Aufnahmezentren, aus dem Kongo oder aus Burundi. Die bekamen als Gruppe Schutz, da gab es aber keine individuellen Asylverfahren. Das hatte Ruanda zwar aufgebaut, ein System, aber keinerlei glaubwürdige Praxis. Und das haben die englischen Gerichte zu Recht bemerkt. Also die englischen Gerichte haben gesagt, in drei Urteilen, also es gab erste Instanz, dann Berufung und dann Supreme Court, das Höchstgericht, die grundsätzliche Idee dieses Abkommens ist nicht gegen die Menschenrechtskonvention. Man darf Menschen in einen Drittstaat bringen. Aber dieser Drittstaat braucht dann glaubwürdige Asylverfahren. Und das war eigentlich immer offensichtlich, außer Ruanda hätte das gemacht, was die Türken bei den Syrern zugesagt haben, nämlich sie bekommen alle Schutz, ohne Verfahren. Und dazu war Ruanda auch bereit. Und das haben die Engländer nach den Gerichtsverfahren verhandelt. Also, dass dann Ruanda zugesagt hat, jeder, den man dorthin bringt, darf bleiben. Aber das war zu spät. Und daraus kann man lernen, denn ich bin überzeugt, was wir dringend brauchen, auch im Mittelmeer, an anderen Grenzen, um das Sterben zu beenden, um die Kontrolle herzustellen, ist solche Abkommen. Nur muss man die dann bis ins Detail hinein so menschenrechtskompatibel machen, dass sie Recht achten und dass die Gerichte, die das dann ja prüfen werden, zu Recht dann sagen können, dieses Abkommen widerspricht nicht der Menschenrechts- oder Flüchtlingskonvention.
Gerald Knaus, Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative, vielen Dank für das Gespräch bei MDR Kultur. Und wer sich über den Ablauf der Ereignisse 2015-2016 noch genauer informieren will, der kann zum Buch von Gerald Knaus greifen mit dem Titel »Welche Grenzen brauchen wir? Zwischen Empathie und Angst, Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl«, erschienen im Piper Verlag. Das war der Diskurs zu dem Thema »Wir schaffen das«, eine Bilanz 10 Jahre danach. Am Mikrofon verabschiedet sich Max Weibel.
MDR Kultur.